Vorwarnung, die Predigt heute wird lang. Jetzt werden viele von Ihnen denken, sag uns was Neues, du predigst doch immer lang. Es wird heute noch länger. Sorry. Der Text, ich fand ihn so spannend und herausfordernd, kürzer ging es nicht. Immerhin gibt es zwischendurch eine Pause. Und damit es nicht noch länger wird, fange ich direkt an und lese uns den Predigttext für diesen Sonntag vor. Eine ganz markante, ich denke auch bekannte Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 4. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? Dann sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, dann wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel herzu und dienten. Ein Theologiestudent musste eine Klausur schreiben zum Thema die Allmacht Gottes und die Wirklichkeit des Teufels. Und er schrieb und schrieb 4 Stunden lang und er schrieb über Gott, Gottes Allmacht, Gottes Liebe. Und dann waren die 4 Stunden vorbei und er konnte als letzten Satz nur noch unter die Klausur schreiben, keine Zeit für den Teufel. Bei der Vorbereitung habe ich mir die Frage gestellt, wie viel Zeit will ich nehmen für den Teufel? In der Geschichte kommt er sehr zentral vor. Aber ich glaube, dass dieser Theologiestudent eigentlich alles richtig gemacht hat, indem er seine Zeit genommen hat und seine Gedanken konzentriert hat auf Gott und nicht auf den Teufel. Ich weiß noch, als Schüler, da war eine Mitschülerin, die sagte mal im Rallye-Unterricht, wenn man an Gott glaubt, dann muss man auch an den Teufel glauben. Da waren Gott und Teufel quasi auf gleiche Ebene gekommen, gleichwertig letztlich in ihrer Bedeutsamkeit. Das ist nicht die Botschaft des christlichen Glaubens. Deswegen banne und verbanne ich den Teufel an den Rand meines Vorbemerkungen. Ja, er kommt vor, er trägt verschiedene Namen. Der eine Name, den er trägt in dieser Geschichte auch, ist griechisch Diabolos. Aber auch als Fremdwort diabolisch. Und Diabolos, das heißt der, der durcheinander wirft, der, der etwas durcheinander bringt. Und was wird durcheinander gebracht? Die Beziehung zu Gott wird durcheinander gebracht und das Heilsein miteinander der Menschen. Und dass das geschieht in unserer Welt, das ist ganz offensichtlich. Vielleicht kann man sagen, dass man manchmal den Eindruck hat, dass in dieser Zeit der Teufel ganz besonders los ist und wild agiert, dass teuflisches, diabolisches Durcheinanderwirbelndes geschieht. Das andere, wie der Teufel bezeichnet wird in der Geschichte, ist der Versucher. Er trat herzu und versuchte Jesus. Jesus ist in der Wüste erfastet. Er will sich ganz auf Gott konzentrieren und deswegen alles andere bei der Seite lassen. Und genau da setzt die Versuchung ein. Der Teufel weist ihn hin, er erinnert ihn an seinen leeren Magen und stört damit die Hinwendung zu Gott und die Konzentration auf Gott. Und das ist das, was Versuchung wohl immer ist. Dass die Hinwendung, die Ausrichtung auf Gott gestört wird. Und das sind ja nicht unbedingt schlechte oder negative Sachen, Situationen oder auch Personen, die das tun. Das steht ja nicht schon von weitem immer nach Recht und Schwefel. Sonst können auch eigentlich ganz gute Situationen und Personen sein. Ja, es kann sogar der gute Freund Petrus sein, wie wir es gerade in der Lesung gehört haben, der Jesus in Versuchung führt, indem er ihn abbringen will von seinem Weg ins Leiden. Und dann den harten Spruch bekommt: Weg mit dir, Satan, weg mit dir, Teufel. Ich finde es ganz offensichtlich, dass es das Diabolische und Teuflische gibt, dass die Einflüsse, die Mächte, die uns von Gott wegbringen und die uns davon wegbringen, in Liebe zu leben. Dann ist natürlich die Frage: Gibt es nur das Teuflische oder gibt es auch den Teufel? Und meine Antwort wird wenig befriedigend sein. Letztlich wird sie sein, ich weiß es nicht. Der Teufel als Person ist für uns problematisch geworden seit der Aufklärung. Er ist so ein Relikt aus einer unaufgeklärten Welt, aus einem vergangenen Weltbild, eine Märchen- und Fantasiegestalt oftmals, und gerade in den Märchen tritt er auch oft auf. Und dass der Teufel so geworden ist, liegt sicherlich auch daran, dass er in der Kirche und auch in der Volksfrömmigkeit oftmals ziemlich bizarre Züge bekommen hat. Und dass er sehr ins Zentrum gerückt worden ist, wirklich zu einer Art Gegengott geworden ist, die den Menschen Angst gemacht hat. Eine Randfigur in der Bibel wird dann zu einer sehr zentralen Figur, und es war auch sicherlich eine Erleichterung, wenn seine Existenz einfach negiert wurde. Ich will aber auch ernst nehmen, dass Menschen, Christinnen und Christen aus dem globalen Süden, schon zu öfteren auch davon berichten, dass sie das so erleben, von bösen Mächten, von dämonischen, von teuflischen angegriffen zu sein, dagegen zu kämpfen. Und eine Glaubenserfahrung, eine wichtige Glaubenserfahrung ist, dass Christus stärker ist als die Dämonen und als der Teufel. Ich weiß nicht, ob es den Teufel als Person gibt. Ich persönlich habe einen großen Zweifel daran. Aber dass es das Teuflische und das Diabolische gibt, das ist ganz offensichtlich. Und das ist oftmals sehr, sehr machtvoll. Und wie gesagt, vielleicht gerade in unserer Zeit, wo der Begriff des Teuflischen sich oftmals nahelegt, man ihn vielleicht sogar verwenden muss. Und dass diese Macht, diese Mächte die Menschen in Versuchung bringen können, davon erzählt die Geschichte von der Versuchung Jesu. Wenn es eine historische Begebenheit aus dem Leben Jesu sein sollte, dann hätte Matthäus es, finde ich, anders erzählen müssen. Dann hätte zum Beispiel erzählen müssen, wie denn der Teufel aussieht. Auch die ersten Leserinnen und Leser kannten ihn ja nicht von Angesicht zu Angesicht. Dann hätte erzählen müssen, wie sind die denn auf die höchste Zinne des Tempels gekommen? Oder wo soll dieser hohe Berg sein, von dem man die ganze Erde betrachten kann und alle ihre Reiche? Ich finde es sehr auffällig, dass in der dritten Versuchung das Wort, das Jesus da zu dem Teufel sagt, weg mit dir, Satan. Wortwörtlich das Wort ist, was wir in der Lesung gehört haben, was Jesus dem Petrus sagt, als er ihn abhalten will davon, den Weg ins Leiden zu gehen. Ich denke, dass das diese Szene, die historische Situation im Leben Jesu ist, wo diese Versuchung stattgefunden hat, und dass die Versuchungsgeschichte Dichtung ist. Aber Dichtung heißt ja nicht, dass etwas weniger wahr wäre, sondern manchmal im Gegenteil. Hier wird etwas verdichtet, was im ganzen Leben Jesu stattfindet und auch in unserem Leben an manchen Stellen. Und auch das ist auf jeden Fall eine wichtige Botschaft dieser Geschichte, dass da, wo wir versucht werden, uns von Gott zu entfernen und voneinander, dass da Jesus an unserer Seite ist. Jesus, von dem es im Hebräerbrief heißt, weil er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Jetzt aber ein genauerer Blick auf die Versuchung, die da geschehen. Zwei Gedanken. Als erstes: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist ja dieser sprichwörtlich gewordene Satz, den Jesus dem Teufel der ersten Versuchung als Antwort gibt. Wichtig finde ich, damit man nicht quasi auf der anderen Seite vom Pferd fällt, Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Aber das Brot ist durchaus wichtig. Das wird in der ganzen weiteren Geschichte deutlich. Jesus ruft dazu auf, die Hungernden zu sättigen. Und wenige Kapitel später wird erzählt, wie Jesus Brot vermehrt, damit die hungrigen Menschen satt werden. Und er lädt uns ein, so zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Jesus nimmt den Hunger der Menschen, die ganz irdischen, die materiellen Bedürfnisse von uns Menschen sehr ernst. Aber er sagt gleichzeitig, das ist nicht alles. Wenn ein Mensch alles hat, was er zum Leben braucht, hat er längst noch nicht alles, was er zum Leben braucht. Der Mensch, und das ist eine sehr grundsätzliche Aussage darüber, was und wie wir Menschen sind. Der Mensch ist nicht nur, was er ist. Ein schlechter Deutscher, aber verständlicher gesagt, der Mensch tut nicht nur sein, was er essen tut, sondern der Mensch ist mehr als sein Leib und seine leiblichen Bedürfnisse. Und deswegen ist das Ziel des Lebens und der Sinn des Lebens nicht erreicht, wenn der Bauch voll ist und wenn die materiellen Bedürfnisse befriedigt sind. Der Mensch ist nicht nur Leib, sondern auch Seele und auch die Seele hat Hunger. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Genau vor dieser Geschichte von der Versuchung hat Jesus dieses Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht und das die Seele satt machen kann, hat Jesus das gehört in seiner Taufe, wo sich der Himmel öffnet und eine Stimme, Gottes Stimme, sagt, dieser ist mein geliebter Sohn. Das ist das Wort, was wir Menschen brauchen und nach dem unsere Seele hungert. Und das Antwort geht auf die Grundfragen unseres Lebens, auf die Frage, bin ich gewollt? Bin ich wichtig? Bin ich geliebt? Dieses Wort ist Antwort darauf, auch für uns, denn seit Jesus und wegen Jesus dürfen wir glauben, dass das Wort Gottes auch uns gilt. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und das ist ein Wort, das den Hunger der Seele erfüllen kann, das satt machen kann. Allerdings ist es ein Wort, das ja oftmals auch schwer zu glauben ist. Und vielleicht gerade dann, wenn der Magen knurrt, wenn wir in Nöten sind, wenn wir in Problemen sind, wenn wir in Leiden sind. Vielleicht kennen Sie diese Stimme und haben sie auch schon mal gehört. Sollte das denn wirklich stimmen, dass du Gottes geliebtes Kind bist, dass er ein liebevoller Vater im Himmel ist, müsste die Welt und dein Leben nicht ganz anders aussehen, wenn das wahr wäre? Dürfte es dann nicht in der großen Welt und in unserer kleinen Welt viel weniger an Leid und Elend und Not und Hunger geben? Kann doch eigentlich gar nicht sein. Wenn das stimmt, wenn du Gottes Sohn bist, dann soll es keinen Hunger geben, dann mach doch keinen Hunger. Das ist für mich die Tiefendimension dieser Versuchung. Nicht so sehr der Widerspruch von leiblichen Bedürfnissen und geistigen oder geistlichen, sondern diese Frage, kann es sein, dass Gott mich wirklich liebt, dass ich sein Kind bin, wenn vieles so schlecht und schlimm und schwierig ist. Die Versuchung, dass wir Gottes Liebe daran festmachen und dass sie nur dann gilt, wenn es uns gut geht. Und dass sie hinfällig wird, wenn wir in Schwierigkeiten und in Leiden kommen. Ein Kollege erzählte von einem Taufgespräch. Die Eltern hatten für ihr Kind den Taufspruch ausgesucht, der auf der Hitliste der Taufsprüche heutzutage deutlich auf Platz 1 liegt, Psalm 91. Denn er hat seinen Engel befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Die Eltern sagten, das verbinden wir mit der Taufe, das erwarten wir von der Taufe. Dass Gott unser Kind beschützt vor Leid und Not und Elend. Und der Pfarrer fragt, und was ist, wenn ihr Kind dann doch Leiden erfährt? Und der Vater sagte, dann hat die Taufe nichts genützt, dann ist die Taufe nichts wert. Natürlich wünschen wir uns wohl alle Bewahrung vor Leid und Not und Elend und beten darum und wünschen es für uns und vielleicht auch mehr für die Menschen, die wir lieb haben. Aber der Glaube, der seine Grundlage hat in dem gekreuzigten Jesus, der ist keine Garantie dafür, dass es uns immer gut geht und wir vor Schwierigkeiten oder Leiden bewahrt bleiben. Sondern sein Glaube, der sich festhält an Gottes Liebe und an seiner Zusage, du bist sein geliebtes Kind. Auch in Not und in Leid, auch wenn die Welt und mein Leben vielleicht ganz anders aussieht. Vielleicht haben Sie es gemerkt, dieser Nummer 1 in der Hitliste der Taufsprüche, den kannte auch der Teufel. Das ist ja genau das Wort, das Jesus gebraucht, das der Teufel benutzt in der zweiten Versuchung. Die zweite Versuchung ist für mich schon ein bisschen seltsam. Und wenn ich die als eine historische Begebenheit lesen würde, fände ich die wahrscheinlich ein wenig bizarr. Da stehen die beiden oben auf der Zinne des Tempels und der Teufel sagt, spring runter. Und Gott wird dich auffangen, er wird seinen Engel schicken, dass sie dich auf den Händen tragen. Ich habe mich gefragt, warum sollte Jesus das wollen? Was ist da wirklich die Versuchung dabei? So ein bisschen hört sich für mich das an wie Bungee-Springen. Und es gibt sicherlich keinen Kick, da ist kein Seil da, sondern stattdessen kommen die Engel angeflogen und retten ein. Diesem Kick zu widerstehen, das ist nun wirklich nicht die Herausforderung. Ich glaube, dass die Versuchung woanders liegt und auch da wieder zumindest einen ganz deutlichen Punkt im Leben Jesu gibt, wo ganz Ähnliches geschieht. Da heißt es nicht, spring herunter, sondern da heißt es, steige herunter. Fast am Ende des Matthäus-Evangeliums, wo Jesus am Kreuz hängt und die Menschen stehen unter dem Kreuz und sagen zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, wenn das wirklich stimmen soll, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herunter. Und wenn du nicht heruntersteigst, wenn du nicht deine Macht und deine Gottesbotschaft durch ein Wunder zeigst, wenn du da am Kreuz bleibst und elendig dich verrennst, dann ist damit widerlegt, dass du Gottes geliebtes Kind sein solltest. Denn das passt ja nicht zusammen. Wir alle wissen, wie die Geschichte weitergeht. Jesus steigt nicht vom Kreuz herunter, sondern er bleibt bis zum Letzten am Kreuz und damit ja auch unserer Seite, an der Seite derer, die leiden. Auch im Leiden an einem Gott, der oftmals so weit weg zu sein scheint. Und wo es manchmal noch schwer ist, da festzuhalten, dass er wirklich unser Vater im Himmel ist und wir seine Kinder. Auch in diesem Leiden ist Jesus an unserer Seite, weil er nicht herabgestiegen ist, sondern an unserer Seite geblieben ist. Und dort ist Jesus auch zum Grund unserer Hoffnung geworden über Leiden und Not hinaus. Nein, er ist nicht heruntergesprungen und wurde nicht von Engeln auf Händen getragen. Aber als er in den Rachen des Todes hineingestürzt ist, da hat Gottes Hand erhalten und aufgefangen. Und das ist unsere Hoffnung auch für unser Leben und unser Sterben. Viel von dem, was ich sagen wollte, ist ausgedrückt in einem alten und sehr schönen Lied. Das wollen wir jetzt miteinander singen, bevor es noch dann aber kurz weitergeht. Lied 398, in dir ist Freude in meinem Land. 398.
Thank you.
kurz ein letzter Gedanke zur dritten Versuchung unter der Überschrift: Nimm dich vor Macht in Acht. Nimm dich vor Macht in Acht. Denn genau darum geht es für mich in dieser dritten Versuchung. Darum, dass Macht etwas ganz Gefährliches ist. Und dass Macht oder das Streben nach Macht ganz oft zu Schlimmen und Bösen führt und Menschen korrumpiert und verändert zu Negativen. Und Jesus lehnt ganz ausdrücklich in dieser Szene irdische Macht ab. Und wo Kirche und christlicher Glaube sehr danach bestrebt war, Macht zu erreichen, Einfluss zu haben und eben auch mit Macht verbunden, da war es ganz oft dies, dass man tatsächlich einer schlimmen Versuchung erlegen ist, die von Jesus weggeführt hat. Dietrich Bonhoeffer hat mal das, was typisch bezeichnet fürs Christsein, ist so ausgedrückt: Christus hilft nicht Kraft seiner Allmacht, sondern Kraft seiner Schwachheit, seines Leidens. Christus hilft nicht Kraft seiner Allmacht, sondern Kraft seiner Schwachheit, seines Leidens. Und deswegen war es und ist es ein Widerspruch. Der Kirche versucht, irdische Macht zu gewinnen und auszugeben. Macht ist höchst gefährlich, denn der, der Macht hat oder der danach strebt, der wird dadurch verändert zum Negativen. Jesus hat das an einer Stelle in einem anderen Wortmann so ausgedrückt: Was hilft es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst und nimmst dabei Schaden an deiner Seele? Und wenn man die großen Machthaber unserer Tage, die nach Macht streben und am liebsten die ganze Welt beherrschen wollen, wenn man sie anschaut, dann legt sich mir zumindest diese Formulierung sehr nahe, dass man sagen kann: Die verkaufen ihre Seele an den Teufel. Gott bewahre uns davor, dass wir das in unserer kleinen Welt tun. Macht ist etwas Gefährliches. Wenn man nach Macht strebt, dann ist das zum einen so, dass das ja auf Kosten anderer geht. Macht streben macht andere klein, damit man sich über sie erheben kann. Es macht andere zu Opfern, es schädigt andere. Und das ist das ganz Gefährliche und Böse an Macht streben. Aber es verändert eben auch die eigene Seele und zerstört sie. Martin Niemöller, evangelischer Pfarrer, einer der Gründer der bekennenden Kirche, später dann persönlicher Gefangener Hitlers im KZ, das er überlebt hat, hat später erzählt von einem Traum, den er dann irgendwann öfter hatte. In diesem Traum sieht er Hitler im jüngsten Gericht vor dem Thron Jesu stehen. Und Jesus steigt herunter von seinem Thron und legt Hitler die Hand auf die Schulter und sagt zu ihm: Adolf, warum hast du all dieses Schlimme und Böse getan? Warum warst du so grausam? Und Hitler steht dann mit hängenden Schultern und sagt: Weil mir niemand etwas erzählt hat von deiner Liebe zu mir. Ja, das ist sicherlich nur ein Traum. Und man kann auch vieles daran problematisch sehen. Dass es das Böse vielleicht entschuldigt, das darf auf keinen Fall sein. Böses darf nicht entschuldigt werden. Missbrauch darf nicht entschuldigt werden. Aber ich glaube, dass auch eine Wahrheit darüber steht, dass dieses Streben nach Macht ganz viel damit zu tun hat, mit dem Hunger unserer Seele. Und dass dieser Hunger nicht befriedigt worden ist. Der Hunger nach Anerkennung und nach Liebe, der Hunger, der gestillt wird durch das Wort aus dem Munde Gottes: Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Wo wir das Wort hören und glauben und da festhalten, auch wenn vieles dagegen zu sprechen scheint, da haben wir es nicht nötig, sollten wir es nicht nötig haben, anderen und auch uns selbst unseren Wert und unsere Bedeutsamkeit zu beweisen, indem wir meinen, ganz groß rauskommen zu müssen. Und wenn wir das glauben, dann können wir vielleicht diese alten und ich finde sehr schönen Worte von Matthias Claudius mitsprechen. Ich danke Gott mit Seidenspielen, dass ich kein König worden. Ich werde schmeichelt worden, viel und wer vielleicht verdorben. Denn er und Reichtum treibt und lädt, hat mancherlei gefahren und vielen hat's das Herz verdreht, wie Weiland wacker war. Ich danke Gott und freue mich bis Kind zur Weihnachtszeit, dass ich bin und dass ich dich schön menschlich Antlitz habe. Amen. Danke für Ihre Geduld. Wir singen zusammen 347 am Leib mit deiner Gnade bei uns.